Hallo und herzlich willkommen. Fabrik der Zukunft, der Podcast für Inspiration aus Produktion und Logistik. Mit cleveren Konzepten und smarten Technologien für deine Fabrik. Mein Name ist Tobias Herwig. Schön, dass du wieder mit dabei bist, wenn es darum geht, die Fabriken von heute nach vorne zu bringen. Heute reden wir über die Planung und Realisierung von neuen Werken wie am Fließband. Wir reden dabei über Greenfield-Fabrikplanung, über die Frage, wie man gute Standards für die Fabrikplanung entwickelt, aber auch die Kompetenzen weiterentwickelt. Wir wollen aber nicht nur über Fabrikplanung selber reden, sondern auch über die Frage, wie man das Ganze dann exzellent abwickelt, also die Realisierung der neuen Fabriken und entsprechend auch der Hochlauf der Fabriken. Über all diese Themen rede ich heute mit Marco Heine. Er ist Bereichsleiter Wachstumsprojekte Board bei der ProGroup AG. Er ist dort verantwortlich für die Planung, Realisierung und den Anlauf neuer Werke in Europa. Und er ist verantwortlich für das Thema Lean Excellence und Qualitätsmanagement. Die ProGroup ist ein Familienunternehmen in der Produktion von Papier und Wellpappe für Verpackungen. Sie produzieren mit 3 Papierfabriken und 14 Wellpappwerken und beliefern Verpackungshersteller. Und in den letzten 6 Jahren wurden 6 neue Fabriken und ein neues Kraftwerk gebaut. Hallo Marco, willkommen im Podcast.
Hallo Tobias, schön, dass ich da sein darf.
Wir wollen einsteigen in euren Prozess, weil ich glaube, nicht jeder weiß, wie Papier bzw. Wellpappe produziert wird. Deswegen nehmen wir uns mal mit rein. Was ist notwendig, dass am Ende der Verpackungshersteller seine Pappe hat?
Was ist notwendig? Ich bin kein Papiertechnologe und deswegen werden jetzt wahrscheinlich meine Kollegen ein bisschen schmunzeln, wenn ich versuche, die Papierherstellung darzustellen. Es ist ein Prozess bei uns vom Altpapier weg. Das heißt, wir arbeiten ausschließlich vom Altpapier, lösen dieses Altpapier auf, bringen es dann in die Papiermaschine und das aufgelöste Altpapier in der Papiermaschine wird dann zu großen Rollen, sogenannten Tamburen, hergestellt oder nachher aufgewickelt, das Papier. Das ist ja so eine Endlosbahn. Und die werden dann entsprechend geschnitten zu Rollen, die etwas handlicher sind. So um die 4 bis 5 Tonnen wiegt dann so eine Papierrolle. Und die kommen dann zu uns in die Wellpappfabriken, wo wir dann eben aus den unterschiedlichsten Papieren und den unterschiedlichsten Qualitäten die Wellpappe herstellen. Wellpappe, ganz einfach gesprochen, hat oben eine Deckbahn, hat ein Papier, das über eine sogenannte Riffelwalze dann gewellt wird und kriegt dann im Zweifel von unten noch eine Deckbahn und wenn es braucht, noch eine zweite oder eine dritte Welle und dann hast du 1 Welle, 2 Welle oder 3 Welle. Und das ist das, was, glaube ich, jeder von uns ja irgendwie jeden Tag auch in der Hand hat, aber sich mit dem Thema der Herstellung wenig auseinandersetzt. Und auch ich bin in diese Branche ein Quereinsteiger und deswegen ist sowohl die Papierherstellung als auch die Wellpappherstellung für mich hochgradig spannend gewesen. Warum? Weil es wirklich am Ende eine Hochtechnologie ist, die nicht irgendwie sehr grobschlächtig daherkommt, sondern wirklich auch im Zehntel-Millimeter-Bereich in der Herstellung bei hohen Geschwindigkeiten funktionieren muss. Also verfahrenstechnisch ausgesprochen interessant.
Ja, und was du gesagt hast, ne, wirklich vom Altpapier kommend, ja, entsprechend dann nachher immer die gleichbleibende Qualität hinten raus zu erzeugen. Und das bei auch enormen Mengen, ne? Also das ist, du hast es vorhin gesagt, das ist, eine Rolle hat nachher 4 Tonnen oder mehr, das ist ja verrückt. Und auch die Anlagen sind gewaltig. Kannst du so ein bisschen sagen, wie groß so eine Anlage nachher ist, wie man sich das von den Dimensionen vorstellen muss?
Wenn wir auf die Papierfabriken schauen, dann betreiben wir sehr, sehr große Papierfabriken, die bis zu 650.000, 700.000 Tonnen pro Jahr produzieren und Breiten jenseits der 10 Meter haben. Das sind schon die größten Maschinen, die es auf dem Markt gibt. Unsere PM2, also PM steht immer für Papiermaschine und die werden dann durchnummeriert. Das macht die Branche üblicherweise so, auch unsere Wettbewerber. Und unsere PM2 hält auch den Geschwindigkeitsweltrekord. In der Branche wird das auch gemessen und entsprechend prämiert, wenn man zum Beispiel die schnellste Maschine der Welt hat. Und unsere PM2 in Eisenhüttenstadt hat die schnellste Maschine der Welt.
Sehr gut. Ja, 10 Meter Breite, ne? Das ist bei anderen Maschinen die Länge dann. Ja, das ist, zeigt schon ganz gut die Dimension.
Wenn wir auf die Wellpapp-Seite schauen, müssen wir mal beides betrachten. Und da haben wir auch die größten Maschinen, die auch mit uns entwickelt wurden. Die sind 3,35 Meter breit. Also da gibt es auch verschiedene Breiten. Wir haben üblicherweise beginnt bei 2,50, 2,80 und 3,35. Wo kommen diese komischen Maße her? Das ist immer ein Vielfaches der Papiermaschinen, weil du ja die Papierbahnen dann entsprechend zuschneiden musst und du möchtest das ja dann als Produkt verkaufen und nicht irgendwie Abfall produzieren. Deswegen muss es immer multiplikabel sein mit den Breiten der Papiermaschinen.
Jetzt gibt es ja bei euch in der Pro Group ein paar Besonderheiten. Nehmt uns damit rein in die Unternehmensstrategie. Wie seid ihr da aufgestellt? Was macht euch aus, wenn es jetzt um das Thema Papier- und Wellpappproduktion geht?
Wir befinden uns in einer Nische. Das war auch die Geschäftsidee unseres Gründers Jürgen Heindl, der vor über 30 Jahren die Pro Group gegründet hat. Der europäische Markt, gerade der deutsche, der polnische, der italienische im Schwerpunkt sind in der Verpackungsindustrie sehr geprägt durch Familienunternehmen. Und diese Familienunternehmen stellen halt von einem Wellpappbogen her Verpackungen, Kartonagen her. Die Branche hat aber auch sehr, sehr große Konzerne, sogenannte integrierte Betriebe. Die stellen Papier her, die stellen Wellpappe her und die stellen dann auch Verpackungen her. So, jetzt brauchen diese mittelständischen Verpackungshersteller natürlich auch irgendwo die Wellpappe. Und Wellpappherstellung als auch Papierherstellung ist sehr kostenintensiv. Und von daher brauchte es irgendjemand, der Papier und Wellpappe herstellt, aber keine Verpackung. Warum braucht es die? Weil natürlich sonst der Mittelstand immer von ihren großen Wettbewerbern abhängig war. Und diese Nische bedient die Pro Group sehr erfolgreich. Wir haben immer das Ziel, in dem Markt, wo wir eintreten, Marktführer zu sein. In Deutschland sind wir das schon seit vielen, vielen Jahren und bedienen halt diesen mittelständischen Markt der Verpackungshersteller einfach mit Wellpappbögen. Wir stellen keine Verpackung her, das ist auch unser Versprechen an die Kunden. Was wir noch als Besonderheit haben, ist, dass wir keine Assets zukaufen. Wir bauen immer auf der grünen Wiese neu. Manchmal ist die grüne Wiese vielleicht auch braun gewesen. Wir müssen erst eine Fabrik abreißen, aber wir versuchen immer, die neuesten Technologien zu haben, damit wir das, was wir uns selber als DNA gegeben haben, nämlich Organisationsführer und Kostenführer sowie Technologieführer zu sein, wir auch umsetzen können. Also wir sind da wenig kompromissbereit. Das heißt, auch unsere Kunden bekommen Commodity-Produkte, aber keine Spezialprodukte. Also bei uns gibt es keine Wellpappe mit Schleifchen und rosa Blümchen, sondern das, was der Markt braucht als Commodity-Produkt. Und das können wir dann halt über unsere Fabriken sehr kosteneffizient zum Vorteil der Kunden herstellen.
Okay, sehr gut. Das ist ja schon die perfekte Überleitung auch zum Thema Fabrikplanung. Warum ist für diese Strategie ein Greenfield-Ansatz notwendig? Also würde das mit auch der Weiterentwicklung bestehender Werke nicht gehen? Muss man da quasi von null auf anfangen?
Naja, wenn wir Kostenführer, Technologieführer und Organisationsführer sein wollen, dann brauchen wir natürlich das ideale Umfeld. Und gerade wenn man andere Betriebe übernehmen würde, dann würde das ja bedeuten, dass man mit hoher Wahrscheinlichkeit einen Kompromiss machen muss. Und dazu sind wir einfach nicht bereit. Das heißt, wir wollen wirklich es so aufbauen und gestalten, dass es für uns im Optimum liegt. Und deswegen haben wir ja auch einen eigenen Bereich, der sich damit beschäftigt, dass wir bestmöglich die Fabriken, gerade die Wellpappfabriken, die wir natürlich deutlich häufiger bauen als Papierfabriken, dass wir die entsprechend auf der grünen Wiese so gestalten können, dass es für uns ideal passt und auch in unser, ich sage mal, europäisches Netzwerk reinpasst. Also da können wir auch den Standort genau lokalisieren, weil Wellpappe ist auch etwas, was man nicht gut transportieren kann. Wellpappe wiegt ja nichts und das heißt, du hast 250, maximal 300 Kilometer, dann wird es eben auch von den Frachtkosten her unwirtschaftlich, dieses Produkt zu transportieren.
Ja, also das heißt, für euch ist es wichtig, da eine große Abdeckung zu haben, auch entsprechend von den Regionen und entsprechende Werke dann auch verteilt zu haben. Und vielleicht zur Erklärung, was du vorhin gemeint hast, eine Papierfabrik versorgt quasi immer mehrere Wellpappfabriken, so dass man sich das ein bisschen vorstellen kann von der Struktur. Kannst du noch was sagen zu der Zusammenarbeit mit den Kunden, also den Verpackungsherstellern, wie das aussieht, auch von der Werkstruktur?
Ja, das kann ich sehr gerne. Wir haben da mehrere, ich nenne es mal Modelle. Zum einen beliefern wir natürlich die Kunden, die bei uns etwas kaufen wollen. Da gibt es ein paar Rahmenbedingungen. Ich sagte ja, wir wollen hocheffizient sein. Das heißt, bei uns bestellst du einen kompletten LKW. Wir liefern nicht im Transporter aus. Aber wir haben auch Kunden, die sehr stark wachsen, mit denen wir in sogenannte Verpackungsparks gehen. Das heißt, entweder gehen wir zum Kunden oder der Kunde geht mit uns an einen neuen Standort und wir sind Tür an Tür, Tor an Tor und nehmen die Frachtkosten eben aus dem System raus, zum Vorteil von uns beiden, und liefern die Wellpappe dann über eine Brücke, über einen Tunnel direkt an den Verpackungshersteller. Was uns dann auch gegenüber den integrierten Herstellern, die das in der Regel an einem Standort haben, dann wieder gemeinsam mit dem Kunden in zumindest auf Augenhöhe bringt, oft auch in einen Wettbewerbsvorteil.
Mhm. Ja, und das ist auch ein schönes Beispiel dafür, weshalb auch Greenfield nachher wichtig ist, ne? Weil man sowas dann natürlich im Brownfield wahrscheinlich sonst nicht hinkriegen würde.
Ja. Genau.
Wenn wir über Fabrikplanung reden, ist ja gerade, wenn man wie am Fließband Fabriken hinstellt, so wie ihr das macht, das Thema Standards ja sehr, sehr wichtig. Wie geht ihr damit um? Also was für eine Bedeutung haben bei euch Standards?
Die Grundlage für all das, was wir tun, sind unsere Standards. Viele nennen das ja das McDonald's-Prinzip. Also so ähnlich haben wir das dann versucht, auf den Fabrikbau zu übertragen. Wir haben sogenannte Kompetenzcenter, die sich darum kümmern, im Bereich Industriebau, im Bereich Technologie, diese Standards zu schaffen und festzulegen. Und auf der anderen Seite haben wir dann Projektteams, die einfach diese Standards umsetzen, aber auch nicht mehr groß hinterfragen müssen. Und das heißt, diese Standards sind so weit runtergeschrieben, dass, wenn ich dir all unsere Standards in die Hand drücken würde, du unsere Fabriken 1:1 nachbauen könntest. Da sind alle Leitdetails drin. Das ist über viele, viele Jahre entstanden und ist natürlich ein großer Vorteil für uns, eben auch Effizienz, diese Projekte abzuwickeln.
Wow, das ist stark, ja. Du hast vorhin gesagt, so das Thema Technologie und Industriebau, wie geht ihr damit um quasi? Manche reden ja, wenn sie von Fabrikplanung reden, eher über den Prozess, der in der Fabrik stattfindet. Andere meinen bei Fabrikplanung eher dann das Gebäude, die Architektur, die man braucht, eben auch um die Fabrik umzusetzen. Unterscheidet ihr da zwischen Gebäude und Prozess und wie eng ist das bei euch miteinander verwoben?
Also wir denken immer von innen nach außen. Wir planen die Prozesse, die jetzt bei einer Wellpapp-Fabrik, du musst dir vorstellen, am Ende steht eine große Maschine in der Halle und braucht dann entsprechend betriebstechnische Anlagen etc. Von da weg geplant, auch von der Arbeitsbreite der Maschine, planen wir das Gebäude drumherum. Und das passiert eben in dem gesamten Team. Das heißt, es wird ein Projektteam zusammengestellt, was sowohl Technologie als auch dann die Jungs aus dem Industriebau mit dabei hat.
Mhm. Ja klar, dann für die Umsetzung braucht man nachher beides. Ja. Das ist auf jeden Fall wichtig. Du hast es jetzt gerade schon ein bisschen beschrieben, wie ihr euch da organisatorisch aufgestellt habt. Also es gibt quasi das Kompetenzcenter, was die Standards entwickelt. Es gibt auf der anderen Seite das Projektteam, was dann die Projektumsetzung quasi, die Realisierung dann in die Hand nimmt und begleitet. War das bei euch immer so oder wann und wie habt ihr euch entschieden, so eine Struktur aufzubauen?
Das war nicht immer so. Wir hatten früher ein Phasenmodell, wo das Gebäude durch das Team Bau gebaut wurde. Dann kam die Technologie, hat das, was sie vorher gemeinsam im Rahmen der Planung geplant hatten, ins Gebäude gesetzt und am Schluss kam das sogenannte Anlaufmanagement und hat die Fabrik in Betrieb genommen, mit dem Ergebnis, dass sich auch das Anlaufmanagement immer noch mit den Themen, die das Bauteam hat liegen lassen, auseinandersetzen musste. Also sie mussten dann sozusagen alles wegräumen, was die anderen Teams nicht gemacht haben. Deswegen haben wir es jetzt bei uns im Bereich als Matrix organisiert. Ich trenne das immer auf der einen Seite die Kompetenzcenter, die wir haben, und die Projektteams. Für mich sind die Kompetenzcenter, die sich mit dem Thema der Inspiration auseinandersetzen, und die Projektteams haben dann eher die Aufgabe der Transpiration. Das heißt, die müssen dann wirklich schaffen und das genauso tun und sollen auch in der Tat nicht hinterfragen. Wir haben ein Vorgehensmodell, wie wir so Fabriken abwickeln, und wir machen nach jeder Phase auch ein Lessons Learned gemeinsam, schauen, was war gut, was war nicht so gut. Aber grundsätzlich wird in der Bauphase und in der Realisierungsphase wird nicht mehr darüber nachgedacht, sondern es wird einfach umgesetzt. Und ja, wir bauen manchmal auch Fehler mit.
Okay, können wir gleich nochmal detaillierter drüber reden. Lass uns da genau eintauchen in diese beiden Welten. Ne? Einmal Inspiration, das finde ich sehr schön, und Transpiration. Und lass uns einmal anfangen mit dem Thema der Kompetenzcenter. Also ist das ein Kompetenzcenter, das ihr da habt, oder sind das mehrere? Wie seid ihr da aufgestellt?
Wir kommen ursprünglich von 4 Kompetenzcentern. Das eine ist Industriebau-Fabrikplanung. Das heißt, in der Fabrikplanung werden dann quasi alle Pläne konsolidiert von allen Fachbereichen. Das zweite Kompetenzcenter, ich sage ganz bewusst war, ich komme gleich dazu, wie wir jetzt organisiert sind, Technologie. Das dritte kümmerte sich um Intralogistik und das vierte um das Anlaufmanagement. Und wir haben jetzt in diesem Jahr die letzten 3, Technologie, Intralogistik und Anlaufmanagement, zu einem Kompetenzcenter zusammengezogen. Warum haben wir das gemacht? Weil wir gemerkt haben, dass in den Schnittstellen dann auch wieder zu viel liegen bleibt. Wir haben die Besonderheit, deswegen haben wir auch dieses Anlaufmanagement, dass wenn wir die Fabriken gebaut haben, wir sie nicht an die Operations übergeben, sondern wir betreiben sie selber 2 Jahre lang und versuchen sie innerhalb der 2 Jahre auf die Kammlinie zu fahren. Das heißt, wir müssen auch immer das ausbaden, was wir uns selber eingebrockt haben. Sonst ist es ja in vielen anderen Betrieben sehr bequem. Da baut man was, gibt es in Operations und die dürfen sich dann mit dem auseinandersetzen, was da steht. Nein, wir müssen es auch selber betreiben und auch beweisen, dass es funktioniert. Und erst dann übergeben wir es an die Kollegen der Operations, auch in einem standardisierten und dezidierten Prozess. Das heißt, am Ende des Tages kann auch rauskommen, dass die Operations sagen, das Werk ist noch ein Projektwerk und wir übernehmen nicht und ihr müsst es weiter betreiben. Das heißt, wir haben ganz...
Okay, weil dieser Prozess noch nicht durchgeführt ist, oder?
Genau, wann wir an die Kollegen übergeben. Weil die natürlich nicht dafür aufgestellt sind, sich noch mit Kinderkrankheiten auseinanderzusetzen. Dafür haben wir ja diese Projektteams.
Das heißt, wenn ihr jetzt eure Kompetenzcenter habt, wie gehen die davor, die Standards weiterzuentwickeln? Weil das ist ja immer so ein bisschen eine Herausforderung. Wenn man so einen Standard hat, ist das schön und gut, ja. Aber manchmal ist er dann auch in Stein zementiert quasi und... entwickelt sich nicht weiter. Du hast vorhin beschrieben, ihr macht immer einen Review und dann werden die Standards aktualisiert weiterentwickelt oder in welchen Zyklen macht ihr das?
Wir gehen da verschiedentlich vor. Das eine ist natürlich in jeder Phase im Vorgehensmodell einmal das Lessons Learned, da bekommen wir Inputs. Das haben wir auch als ständigen Prozess. Das heißt, wenn heute jemandem was auffällt, dann haben wir mittlerweile Online-Tools, wo man das entsprechend dann auch hinterlegen kann und dann gibt es auch relativ schnell die entsprechenden Antworten aus den Kompetenzzentren und wenn die nur erstmal ist, ja, das ist eine gute Idee, beschäftigen wir uns mit oder aus den und den Gründen werden wir das Thema nicht weiterverfolgen. Das andere ist, dass wir auch recht regelmäßig einfach uns kritisch mit unserer Fabrik auseinandersetzen. Wir haben im letzten Jahr passend zu deinem Podcast ein Projekt aufgesetzt, das hieß Fabrik der Zukunft und haben mal gegen all das, was wir an Standards haben, gegengetreten und gesagt, ist das denn die Fabrik der ProGroup, die wir auch in den nächsten 5 Jahren noch bauen wollen? Haben das mit einem...
Nochmal groß zu denken und nicht so eine inkrementelle Verbesserung zu haben.
Ja. Genau, haben uns dazu einen externen Partner und eine Hochschule genommen und haben dann wirklich mal vom weißen Blatt Papier gedacht, was gar nicht so einfach ist, wenn man schon glaubt, dass man eine ganz, ganz tolle Fabrik baut und ganz, ganz tolle Standards hat, sich wirklich davon nochmal zu befreien. Also das war auch eine der Hauptaufgaben für mich, immer wieder das Team da rauszuholen und zu sagen, komm, jetzt nochmal wirklich neu denken.
Sehr gut.
Das sind Themen, die wir recht regelmäßig machen, einfach nochmal gegen das, was wir an Standards haben, da kritisch würdigen und wie ich es nenne, mal gegenzutreten und schauen, ist es noch das Richtige, was wir tun.
Wie weit geht ihr da bei den Standards ins Detail? Weil ihr seid ja europaweit unterwegs. Jetzt gerade wenn wir an Industriebau denken, gibt es ja da auch sehr lokale Regelungen, was zum Beispiel Brandschutz und Co. anbelangt. Ist sowas dann auch schon mit abgebildet oder bleibt ihr quasi dann eine Ebene drüber?
Also wir gehen schon in unsere Standards, auch im Bereich Brandschutz. Das ist ein gutes Beispiel. Warum gehen wir da in die Tiefe rein? Weil wir natürlich mit dem Rohstoff Papier ein sehr brennbares Gut haben und dementsprechend hohe Anforderungen auch seitens der Sachversicherung haben. Und deswegen haben wir da schon einen sehr hohen Standard und müssen die natürlich immer wieder adaptieren auf die Landesspezifika. Und das passiert auch in der Planungsphase, dass wir immer wieder auch in die Interaktion mit den entsprechenden Behörden gehen müssen in jedem Land. Und das aber auch im Einklang mit unserer Sachversicherung machen. Das heißt, wir sitzen da wirklich zu dritt, die ProGroup, der Sachversicherer und die Behörden an einem Tisch und ringen dann um die beste Lösung, die die Landesspezifika dann auch entsprechend abbildet.
Okay. Naja, aber es ist schon gut, wenn man natürlich einen entsprechenden Standard hat, der schon vieles abdeckt, muss sich dann natürlich aber trotzdem mit den lokalen Spezifika nochmal beschäftigen. Ja. Gerade wenn es dann in neue Länder vielleicht auch geht. Ich glaube, das ist sicherlich dann der spannendste Fall für euch. Ja. Jetzt gehen wir mal davon aus, die Standards passen. Jetzt steht ein neues Projekt an. Lass uns rüberspringen zum Thema der Transpiration. Wie sieht es dann aus mit so einem Projektteam? Wie setzt sich das zusammen? Und welche Aufgabe hat dann auch das Projektteam?
Über allem steht der Projektleiter, wir nennen ihn auch immer Geschäftsführer auf Zeit, der das Team dann übernimmt. Der ist in einem Fachbereich Projektrealisierung, berichtet direkt an mich. Und dann nehmen wir aus dem Kompetenzzentrum, also die Standards schaffen, nehmen wir dann die sogenannten Teilprojektleiter für jede Fakultät, sei es der Industriebau, sei es die Technologie, sei es dann in dem Fall auch die Intralogistik. Und das Thema Anlauf. Wir haben auch ein eigenes Trainerteam, was dann die neuen Mitarbeitenden der Fabrik ausbildet, weil wir müssen ja Menschen einstellen und die müssen ja auch lernen, was in der Fabrik zu tun ist. Und alles um das Thema Wellpappe, da gibt es auch keine Ausbildungsberufe, nicht in Deutschland und auch nicht in anderen Ländern, sodass wir wirklich über das Trainerteam sicherstellen müssen, dass mit Start der Produktion wir auch Menschen haben, die Wellpappe produzieren können. So, und dann gibt es natürlich viel Interaktion mit auch den Zentralbereichen, weil wir müssen ja am Ende das Thema Produktionsplanung, Aufsetzen der Systeme etc. Mit der IT alles auch mit im Projekt berücksichtigen.
Mhm. Wann startet ihr da? Also wann wird das Projektteam aufgesetzt? In welcher Phase? Ganz zum Start oder?
Nein, wir haben vorweg eine sogenannte Projektentwicklung. Es ist ein kleines Team, was ja im Zweifel erstmal beginnen muss, ein Grundstück zu suchen. Also wir haben für uns einen Plan. Wir wissen jetzt schon, was wir bis 2035, haben wir jetzt mal vorgedacht, was wir in den nächsten 10 Jahren so tun wollen und müssen natürlich dann auch entsprechend schauen, dass wir in den jeweiligen Regionen, die wir uns vorgenommen haben, entsprechende Grundstücke bekommen. Und dieser Teil des Projektes ist halt unvorhersehbar lang. Also da weißt du nicht, findest du morgens eins oder erst in 2 Jahren. Also da muss man relativ früh mit beginnen. Und dort passiert auch das ganze Thema so weit, dass wir baufähig wären. Also auch das ganze Thema, ich nenne es mal B-Plan etc., passiert alles da. Dann wird das Projekt entsprechend über Vorstand und Aufsichtsrat freigegeben. Und mit der Freigabe über den Aufsichtsrat wird das Projektteam dann zusammengestellt, aber den Projektleiter phasen wir so ganz langsam ab schon Monate vorher ein. Also der erstellt auch die ganzen notwendigen Unterlagen, die Gremien brauchen, um dann entscheiden zu können.
Okay, aber das heißt, wenn das Projektteam loslegt, dann gibt es quasi eine Entscheidung, wir setzen das um, wir haben den B-Plan, wir haben das Grundstück und so weiter. Und dann ist nicht mehr die Frage, irgendein Konzept zu machen, sondern dann geht es darum, wirklich jetzt die Umsetzung zu detaillieren und dann auch zu begleiten. Ja. Wie sieht so ein Umsetzungsprozess dann aus? Habt ihr da mehrere Phasen? Wie unterteilt ihr den?
Ja, wir haben ein Phasenmodell entwickelt mit entsprechenden Phasenübergängen und Quality Gates und auch Akzeptanzkriterien. Also theoretisch kann auch ein Projekt in einer Phase verharren und wir gehen nicht weiter. Ist zum Glück noch nie passiert. Ich möchte noch gar nicht ausmalen, was dann wäre. Aber wir arbeiten sehr, sehr stringent diesen Plan ab. Das heißt, nachdem wir dann das Projekt gestartet haben, müssen wir natürlich ins Detailengineering gehen, müssen entsprechend in die Lieferantenauswahl gehen. Das bei uns sehr wichtig. Wir haben auch, du hattest ja vorhin so nach der Strategie der ProGroup gefragt, wir haben bei uns auch 3 sogenannte Power-Offs, die uns begleiten. Das ist die Power-of-Fascination, die Power-of-Cooperation und die Power-of-Innovation. Ich habe vorhin schon über Technologieführerschaft gesprochen, wo sich natürlich die Power-of-Innovation wiederfindet. Die Power-of-Cooperation bedeutet, dass wir in der Regel immer mit den gleichen Lieferanten arbeiten. Es muss ganz, ganz viel passieren, dass ein Lieferant ausgetauscht wird. Das heißt, wir machen auch keine großen Ausschreibungen. Ausnahme ist immer mal wieder der Bau, weil es gar nicht so einfach ist, jemanden zu finden, der durch ganz Europa als Baufirma durch eintingelt. Das heißt, da ist die Wahrscheinlichkeit hoch, dass wir nicht immer mit dem gleichen bauen. Aber Maschinenlieferanten sind immer die gleichen, mit allen Vor- und Nachteilen, die das mit sich bringt. Das heißt, es braucht da auch eine hohe Vertrautheit. Das heißt, in dieser Phase wird dann im Detailengineering schon mit den Firmen, die später den Auftrag bekommen, das ausingeniert. Und sie wissen dann ja auch, dass sie das nicht für die Schublade oder eine Verhandlung machen, sondern dass wir dann auch realisieren. Und dann wird das Gebäude gebaut, die Technologie kommt rein. Dann gibt es bei uns eine Phase Start of Trial Production, die ist 8 Wochen lang, wo wir alle Systeme miteinander vernetzen und verketten und auch noch selber Herr der Produktionsplanung sind. Da können wir sagen, wir mögen ja das ausprobieren, das ausprobieren. Und mit Start of Production sind wir dann voll in unser Mill-System integriert und kriegen dann natürlich auch Kundenaufträge, die wir zu bedienen haben. Also da steigt dann bei allen auch so ein bisschen der Blutdruck, weil dann ist es nicht mehr Spaß, dann müssen wir liefern. Und ich sprach vorhin ja schon von einem Commodity-Produkt. Also am Ende differenzieren wir uns ja nicht von unseren Wettbewerbern über das Produkt. Das, was wir als Differenzierungsmerkmal haben, ist das Thema Zuverlässigkeit. Also das Thema OTIF, das Thema Qualität.
Ja, das ist dann entsprechend entscheidend. Ja.
Den Kunden ist das egal, ob diese Fabrik gestern anlief oder schon 10 Jahre läuft. Also das ist dann auch immer wieder für die Projektteams die große, große Herausforderung, das entsprechend dann auch darzustellen.
Wie lange dauert es, wie muss ich mir das vorstellen, von dem, dass es die Entscheidung gibt, danach bis zum Start der Produktion?
Kleiner 24 Monate. Das hängt natürlich auf der einen Seite immer mit den Baufirmen und der Verfügbarkeit auch von Bauteilen zusammen. Wo bekommen wir dann, wenn wir über Fertigteile reden, die ganzen Fertigteile her? Wie ist da der Bauablauf? Sobald das Gebäude steht, wir wetterfest sind, braucht es ungefähr noch ein halbes Jahr, bis die ganze Maschinentechnologie und alles an Betriebstechnik installiert ist. Und dann geht es eben in diese Phase Start of Trial Production und dann eine 12-wöchige Hypercare-Phase. Und danach sollte alles soweit sein, dass wir die nächsten 15 Monate, Entschuldigung, kopfrechnen schwach, 21 Monate, dann einfach nur noch Betreiber sind und die Restmängel abarbeiten.
Diese Hypercare-Phase ist quasi die Phase, wo noch der Projektleiter quasi die Standortleitung dann inne hat.
Der ist bis zum bitteren Ende dabei, also die kompletten 2 Jahre. Die Hypercare-Phase ist die Phase, wo wir auch noch von unseren Lieferanten eine sehr engmaschige Betreuung einfordern und einkaufen. Und danach müssten wir auch soweit sein, dass unser Werksteam gefestigt genug ist und die Kinderkrankheiten so weit raus sind, dass wir den auch entsprechend ohne ständige Betreuung durch die Lieferanten die Fabrik betreiben können.
Okay. Aber das heißt, erst 2 Jahre nach SOP findet dann eine finale Übergabe quasi an den operativen Betrieb statt von dem Projektleiter. Das ist richtig verstanden.
Genau. Auch da haben wir einen Prozess entwickelt, dass mit Start of Production das Operations-Team recht regelmäßig einen gewissen Fragenkatalog mit uns durchgeht, schaut, ob die ganzen Dinge in place sind. Das sind, jetzt muss ich kurz überlegen, vier Gate-Prozesse, die wir durchlaufen. Und erst wenn alles erledigt ist, ist diese Übergabe. Idealerweise nach 2 Jahren haben wir das dann alles durchlaufen. Also dass dann wirklich auch alles erledigt ist und es nicht noch irgendwelche Altlasten gibt, mit denen sich dann die Operations rumschlagen müssen.
Sehr gut, ja, das ist stark. Wie sieht das Ganze aus, entsprechend dann auch in der Zusammenarbeit mit dem Kompetenzteam? Du hast zum Start gesagt, dass quasi die Teilprojektleiter aus dem Kompetenzteam kommen, aus dem Kompetenzcenter kommen, so rum. Spielt der Leiter des Kompetenzcenters dann auch noch eine Rolle in so einem Projekt oder sind die da außen vor?
Die haben eine Doppelrolle. Zum einen sind sie natürlich dadurch, dass wir über die Lessons Learned die Standards ja weiterentwickeln wollen und die Entscheidung treffen müssen, verändern wir Kleinigkeiten oder nicht dann auch für die nächste Planung der Fabrik, weil oftmals bauen wir, aber planen schon die nächste Fabrik. Du hast das vorne wie am Fließband genannt und das ist natürlich immer wieder die Herausforderung. Welche Veränderungen sollten wir denn mitnehmen? Und wir haben für uns mal die Prämisse definiert, wir merzen nur die Fehler aus, die wirklich, ich nenne es mal grober Unfug sind, wo wir gesagt haben, okay, da haben wir wirklich einen Kardinalsfehler, das müssen wir in der nächsten Fabrik verändern, sonst werden wir nicht glücklich. Ansonsten bauen wir Fehler halt in Zweifel 2, 3, 4 Mal, je nach Baureihe, weiter mit allen Konsequenzen, weil wir einfach viel zu schnell im Prozess sind, als dass wir da gegensteuern können und das Gegensteuern wäre teuer. Also das ist die eine Aufgabe des Kompetenzcenterleiters. Die andere ist, dass wir eine sogenannte Projektsicherung haben. Das heißt, wir berichten auch alle 8 Wochen persönlich, alle 4 Wochen schriftlich an einen entsprechenden Lenkungsausschuss. Wir haben uns da eine eigene Projektmanagementmethodik auf Basis von Prinz zugegeben, die heißt bei uns 3P, professionelle Projekte bei ProGroup. Und diese Projektsicherung, und das machen die Kompetenzcenterleiter, soll halt sicherstellen, dass die Standards eingehalten werden. Also die schauen in jeder Phase, sind wir auf dem Weg, die Akzeptanzkriterien einzuhalten. Und der Kompetenzzenterleiter spricht dann an den Lenkungsausschuss die Empfehlung aus, wir können in die nächste Phase gehen oder eben auch nicht. Und da, Folgendes ist noch zu tun, damit wir zum Beispiel dann trotzdem pünktlich sein können. Also deswegen hat er zwei Aufgaben.
Okay, also ja, er ist quasi dann noch Gatekeeper, dann auch in der Projektrealisierung.
Genau,
ja.
Genau.
Ja, ist stark. Ich meine, das muss man sich vorstellen. Ne? Wenn du sagst, zwei Jahre dauert dieser Umsetzungsprozess wenn ihr jetzt in den letzten 6 Jahren 6 Werke gebaut habt, dann habt ihr natürlich immer Lessons learned, die ihr dann im laufenden Prozess oder in der laufenden Umsetzung nur bedingt wieder einbringen könnt, wenn ihr euch dann natürlich da auch an eure Standards haltet. Und das ist ein spannendes Zusammenspiel dann auch aus der Weiterentwicklung dieser Standards, was wir dann vorhin schon besprochen haben und gleichzeitig der Qualitätssicherung. Ja.
Deswegen ist dieses regelmäßige Draufschauen, was müssen wir eher revolutionär als evolutionär verändern mit unserem Projekt Fabrik der Zukunft, einfach so wichtig, um auch in eine neue Baureihe zu kommen.
Ja. Zum Abschluss würde mich noch interessieren, so als kleinen Rückblick. Ihr habt jetzt eine Vielzahl von neuen Werken realisiert. Was sind so die Sachen, wo du sagen würdest, das habt ihr daraus gelernt, was vielleicht auch für andere interessant sein kann?
Wir haben wirklich gelernt, dass man Fehler zulassen muss und Fehler im Zweifel auch wieder erneut bauen muss, weil die Korrektur, gerade weil man sehr schnell, so wie wir unterwegs sind, einfach viel, viel zu teuer und zu aufwendig wird. Und die externen Projektbeteiligten das dann gar nicht so schnell umgesetzt bekommen. Das ist ein ganz, ganz großes Learning für uns gewesen. Und dieses regelmäßige Draufschauen, wie ich es gerade schon gesagt habe, mit eher revolutionären Ansätzen, hilft auch zu schauen. Ich habe jetzt schon mehrfach von dieser Fabrik der Zukunft gesprochen. Das positiv Ernüchternde war, wir haben nur wenig gefunden, was wir in der nächsten Baureihe verändern werden. Da war nicht viel Revolutionäres bei, das waren eher evolutionäre Schritte. Wenn man sich ein Jahr mit so einem Thema beschäftigt, ist das natürlich auch ein bisschen ernüchternd und sagt, wie, das war jetzt alles. Aber auf der anderen Seite natürlich auch schön, dass wir mit unseren Regelprozessen schon so gut unterwegs sind, dass man da gar nicht so ganz revolutionär denken muss. Also die beiden Themen, regelmäßiges Draufschauen, wie ich es gerade sagte, das ist halt wichtig. Und keine Fehler. Vermeidungsstrategie.
Ja, es ist ein schönes Zusammenspiel. Ne? Also wenn ich das in meinen eigenen Worten zusammenfassen darf, letztendlich Geschwindigkeit und auch die Umsetzung der Standards dann vor der letzten Optimierung, also so ein bisschen den Perfektionismus vermeiden, um effizient zu sein und auch von diesen Standards am Ende zu profitieren, ja. Und gleichzeitig trotzdem immer wieder dann diesen Schritt nach zurück zu machen, mit ein bisschen Abstand dann das wirklich nochmal alles hinterfragen und nochmal aufs nächste Level bringen, auch wenn das nächste Level dann vielleicht gar nicht so viel höher ist, wie man vielleicht schon unterwegs ist. Also das spricht ja da am Ende auch nur für euch.
Genau, und das kann ich wirklich jedem als Empfehlung mitgeben, mal in die beiden Themen reinzuleuchten bei sich selber, wenn man denn sich mit Fabrikbau auseinandersetzt.
Vielen Dank, Marco, für diesen Einblick. Alleine, dass ihr schon von Baureihen redet in der Fabrikplanung und in euren Werken, finde ich schon stark. Und das zeigt, ihr seid auf einem richtig guten Weg unterwegs. Danke für diesen Praxiseinblick.
Dankeschön.
Das war der Fabrik der Zukunft Podcast mit deinem Host Tobias Herwig. Hat es dir gefallen? Dann schreib mir eine Bewertung bei Apple Podcasts und empfehle mich in deinem Netzwerk weiter. Vielen Dank für deine Unterstützung.